Kennt ihr Geheimnisse? Wisst ihr, was das Besondere an Geheimnissen sind? Was das Besondere an Geheimnissen ist, an Rätseln? Ich finde, das Besondere an Geheimnissen und Rätseln ist, sie zu lösen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, vielleicht könnte man sagen, sowas wie ein Spielzeug. Also ihr seht hier einen Zylinder, der ist offen, sodass er diesen Stift hier aufnehmen kann. Und das gibt ein besonderes Geheimnis in diesem Zylinder. Wie du siehst, ist hier unten was vernietet, und zwar ist da ein Gummistreifen vernietet. Der ist in diesem Zylinder drin, und das Ganze hier, könnt ihr auch nochmal schauen, hat einen Widerhaken, dieser Stift. Und wenn ich jetzt den Stift in den Zylinder führe, dann kann ich diesen Gummistreifen finden und das zieht sich zurück. Das Rätsel, das Geheimnis daran ist, diesen Gummistreifen in diesem engen Zylinder zu finden. Wer möchte es denn mal ausprobieren? Wer traut sich? Ihr müsst mir nur versprechen, das wieder mir zurückzugeben. Ihr könnt damit alles machen, ausprobieren. Also es passt, habt nicht immer, wie ihr seht. Und man muss das schon, ja, Ricky, du versuchst. Ich komme mal zu dir. Wenn du es rausgefunden hast, nicht verraten, sonst ist ja kein Geheimnis mehr. Aber versuch mal, ob du den Gummistreifen findest und das zurückschnallst. Wie bitte? Wie ist nicht da? Du hast doch gesehen, dass es funktioniert. Also kannst ja reingucken, ja klar. Aber es ist halt, wie du weißt, so engen Zylindern möglich, ist das ziemlich dunkel da drin, sieht man nicht. Geht nicht? Ja, das ist halt ein Geheimnis. Ne? Willst du noch jemand anders ausprobieren? Ich kann es auch gerne nochmal vorführen. Ich stelle mich auch da vorne hin, ja, oder auch hier hin. Ich bleibe auch gerne hier stehen. Geht nicht immer. Also man muss das einführen und dann, nee, funktioniert nicht. Ja. Irgendwie, also ich schaffe es auch nicht immer, diesen Gummistreifen zu finden, aber da ist er. Da ist er. Einer von euch? Oh, ja. Da sieht man ja, ja, die Gummistreifen sind da, die sind vernietet. Jetzt muss man nur noch in dem Zylinder den Gummistreifen finden. Dann hat man das Geheimnis. Das Fingerspitzengefühl ist gefragt. So viel verrate ich schon mal. Das ist der ganze Trick einer Sache. Mehr sage ich jetzt aber nicht. Man sagt den Frauen ja nach, dass sie das Fingerspitzengefühl hätten. Ich hätte jetzt eigentlich schon Angst, als ihr euch gemeldet habt. Aber so schnell geht es dann doch nicht. Nicht gefunden?
Nee.
Nicht gefunden. Also, ich finde ihn auch nicht immer, aber er ist da. Muss man wirklich Fingerspitzengefühl haben? Da ist er. Das ist ein Geheimnis. Wie das denn wohl geht? Was hat denn jetzt dieses Geheimnis mit unserem Thema zu tun? 42 Tage Leben für meine Freunde, vom Glauben reden lernen aus Überzeugung. Das hat deshalb was mit diesem Thema zu tun, weil die Botschaft vom Kreuz ein Geheimnis ist. Ich ziehe das mal noch hier rüber. Ich hoffe, ihr seht dann trotzdem noch die Folie. Da kommt nämlich gleich ein Bibeltext. Den sollt ihr noch sehen. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Geheimnis. Es ist vor allen Dingen ein sehr zentrales Geheimnis. Die Botschaft vom Kreuz ist für Paulus das Zentrale des christlichen Glaubens. Das habt ihr gerade in dem Text aus dem ersten Korintherbrief gehört. So zentral, dass Paulus daneben gar nichts anderes gelten lassen will. Ich will nichts unter euch wissen, außer Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Das schreibt er an die Korinther in Kapitel 2, Vers 2. Diesen zentralen Inhalt unseres Glaubens, die Botschaft vom Gekreuzigten, bezeichnet Paulus dann als Geheimnis. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, um euch Gottes verborgenen Plan, in Klammern gleich Geheimnis, zur Rettung der Menschen verkündete. Nun ist es mit diesem Geheimnis, das Paulus verkündet, ein wenig anders als mit üblichen Geheimnissen und Rätseln. Diese zentrale Wahrheit bleibt auch dann ein Geheimnis, wenn sie enthüllt, offenbart ist. Denn es heißt ja auch in diesem Text, uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Und doch schreiben die biblischen Autoren immer wieder, dass es ein Geheimnis ist und bleibt, denn ganz auflösen lässt sich der Zusammenhang nicht, warum Gott das genau so gemacht hat. Jesus Christus stirbt und macht sich dadurch selbst solidarisch mit uns, absolut solidarisch mit uns, mit Menschen, die leiden und sterben müssen. Für jeden Menschen gehört das zum Leben dazu. Und darüber hinaus stirbt Jesus auch noch den Verbrechertod, wie ein Verräter, wie ein Mörder, ein Verurteilter. Mit dieser Wahrheit, dass Jesus diesen Verbrechertod stirbt, kann ich nicht so frei jonglieren wie mit anderen Rätseln oder Geheimnissen, als ob ich sie im Griff hätte. Denn anders als bei Rätseln und Geheimnissen, bei gewöhnlichen Rätseln, ist es so, sobald sie gelöst sind, sobald ich euch das Geheimnis verraten würde, dann verlieren sie ihren Reiz. Aber wenn ich es kenne, dann kann ich sozusagen euch schmunzelnd diese Aufgabe, dieses Rätsel stellen und euch ein bisschen zappeln lassen, bis ihr es gelöst habt. Mit dem biblischen Geheimnis vom Kreuz, von der Rettung durch den Kreuzestod, ist es etwas anders. Es lässt sich nicht vollständig auflösen. Es bleibt auch immer noch dann geheimnisvoll und rätselhaft. Jedenfalls löst sich das Geheimnis nicht auf dem rein kognitiven, also denkerischen, intellektuellen Weg durch gründliches Analysieren oder Aufbauen von Gedankengebäuden. Es bleibt immer etwas Ungelöstes, etwas Geheimnisvolles zurück. Vielleicht lässt sich das besser über Bilder oder Gefühle nachvollziehen, so dass man sich diesem Geheimnis annähert. Die biblischen Autoren, allen voran Paulus, haben großen Respekt vor diesem Geheimnis und sprechen deshalb vom Geheimnis, das offenbar ist, und bieten vorsichtige Deutungen an, um sich dem Geheimnis anzunähern. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, 1. Korinther 1, Vers 17, also ein Vers, der vor unserem Text steht, den wir eben gehört haben, 1. Korinther 1, Vers 17, die gute Nachricht darf ich aber nicht mit Worten tiefsinniger Weisheit verkünden. Hören wir genau hin. Die gute Nachricht darf ich aber nicht mit Worten tiefsinniger Weisheit verkünden, denn sonst verliert der Tod, den Christus am Kreuz gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Das Geheimnis soll gar nicht logisch, plausibel gemacht werden. Es darf nicht gelüftet werden. Sonst verliert seine eigentliche Anziehungskraft. Sonst wird es entleert, steht da, wie eine Flasche, die man ausschüttet. Dann hat man nichts mehr zu trinken. Ein Rätsel, bei dem ist es ja auch so. Es entfaltet seine Anziehungskraft gerade dadurch, dass es herausfordert, auf welchem Weg es zu lösen ist. Manchmal muss man schon sehr um die Ecke denken, um ein Rätsel zu lösen oder ein Geheimnis zu lüften. Auf direktem Weg kommt man meistens nicht zum Ziel. Und so ist es auch bei dem Kreuzesgeschehen. Ein Geschehen, das nur abschreckend wirken kann, ein Verurteilter, der einen qualvollen Tod stirbt. Da wendet man eher das Gesicht ab. Oder es ist wie bei einer Schrift, die man vielleicht nicht gut entziffern kann, das setzt auch Energie frei, bis man sie lesen kann. Also, wenn du hergehst und sagst und erklärst, hör mal, das ist doch alles ganz klar mit dem Kreuz, das war erstens, zweitens, drittens so, Gott musste das so machen, es ging gar nicht anders, dann behauptet Paulus, dann machst du das Kreuz klein. Ich darf gar nicht mit Worten tiefsinniger Weisheit vom Kreuz sprechen. Wer so tut, als wäre die Kreuzigung von Jesus das Logischste von der Welt, der macht damit Gott klein. Als ob es Gott nur so gekonnt hätte. Gott hätte ganz anders. Wenn du es aber zulässt, dass so manches daran unerklärlich bleibt, rätselhaft, dass Gott es nun einmal so gelöst hat, dann lässt du Raum für Fragen, vielleicht auch Raum zum Staunen. Und dann überlässt du vor allem Gott das Feld. Durch die Provokation des Kreuzes auf Menschen zu wirken. Ja, die Bibel verspricht uns, das Kreuz hat seine eigene Wirkung. Es erzeugt möglicherweise Ablehnung, Unverständnis. Aber es kann genauso gut Menschen anziehen. Was ist das für ein Gott, der sich darauf einlässt, der wirklich ganz und gar Mensch wird und mit uns leidet und stirbt, sogar mit Verbrechern, mit Verurteilten? Und dass es nicht nur eine einzelne Deutung des Kreuzes gibt, zeigen uns verschiedene Herangehensweisen der Bibel. Ich würde sie mal als Brillen bezeichnen. Wir haben ja heute Morgen gemerkt, wie wichtig es ist oder wie entscheidend es ist, welche Brille man aufhat. Diese Frau Schmidt, die hatte wohl offensichtlich eine ganz bestimmte Brille auf und hat damit auf ihre Nachbarn geschaut. Dann kriegte die ein ganz schräges, komisches Bild von denen. Zum Glück gab es ja dann die Frau Schmidt, die ihr geholfen hat und gesagt hat, ich habe da mal ein paar Sachen im Angebot. Also andere Sehhilfen, ob das nun Brillen sind oder Ferngläser. Jedenfalls hat die Frau Schmidt, hat die Frau Klein, die war es, ne? Die hat ein ganz anderes Bild von ihren Nachbarn gehabt, weil die vielleicht genauer hingeguckt hat. Vergrößerungsglas. Also ich habe hier ganz schöne Exemplare von unserem Gemeindeoptiker dabei. Keine Angst, die setze ich nicht auf. So. Und ich finde, die Bibel macht das genauso. Sie bietet uns verschiedene Brillen an, damit wir eine bessere Perspektive auf das Kreuz haben. Keine Angst vor der Vielfalt vielleicht, die euch gleich begegnet. Ihr müsst am Ende nicht die ganzen, alle Perspektiven verstanden haben oder vermitteln. Schaut mal, welche Perspektive euch berührt. Welche Brille passt dir? Oder ich könnte ohne Bild gesprochen sagen, welche Perspektive überzeugt dich? Denn das hat eine Wirkung. Frau Klein hatte eine Wirkung auf die Frau Schmidt, weil sie war überzeugt von ihrem Bild, was sie von den Nachbarn hatte. Was verschafft dir also eine klare Sicht auf das Geheimnis, um das es beim Kreuz geht? Ich empfehle dir, bleib bei dieser Perspektive. Wenn du also von einem Aspekt ganz besonders gut überzeugt bist, dann kannst du in diesem Bild von Jesus vom Kreuz sprechen. Die anderen darfst du getrost auch wahr sein lassen, aber vielleicht sprechen sie dich gerade nicht an und du siehst durch diese Brillen nicht klar. Möglicherweise kommt später mal der Zeitpunkt, wo du durch diese Brille auch klar siehst. Im Leben verändert sich ja so manches. Und dann kannst du entspannt von deiner Überzeugung, also von deinem Glauben reden, vom Kreuz, vom zentralen Inhalt her. Aber es ist nicht deine Aufgabe, mit guten Argumenten oder rhetorischem Geschick andere zu überzeugen. Vom Glauben reden aus Überzeugung, aber nicht um andere zu überreden oder zu überzeugen. Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, um euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen zu verkünden, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Also selbst Paulus hat das nicht versucht. Also deshalb mach erst gar nicht den Versuch, den Tod von Jesus am Kreuz irgendwie plausibel zu machen, irgendwie logisch zu erklären. Er ist ein Ärgernis. Er bleibt ein Anstoß. Auch für die Jünger war er unerklärlich. Und man muss dadurch, durch diesen Anstoß und das Ärgernis, um wirklich zum Glauben durchzudringen und zu sagen, jetzt sehe ich klarer. Erst nach und nach konnte der Heilige Geist den Jüngern den Sinn enthüllen. Das sind keine metaphysischen Zusammenhänge wie physikalische Gesetze, die aufeinander aufbauen. Nein, es ist und bleibt ein Geheimnis. Und dass du Zugang zu diesem Geheimnis hast, ist Gnade. Das Gleiche gilt für jede und jeden, denen du von deiner Überzeugung weitersagen möchtest. Du bist nicht verantwortlich dafür, ob ihnen sich die Augen öffnen. Das darfst du getrost dem Heiligen Geist überlassen, dass er für die richtige Brille sorgt. Vielleicht denkst du einfach mal darüber nach, wie das bei dir war. Wie bist du zu deiner festen Überzeugung gekommen? Vielleicht, wie lange hat das gedauert? Wie viele haben dir verschiedene Brillen angeboten? Hast Puzzleteile gesammelt sozusagen. Und du darfst ein Puzzleteil sein, ein Mosaikbaustein im Leben von anderen Menschen. Du musst aber nicht den Heiligen Geist und seine Kraft ersetzen. Du darfst dich gebrauchen lassen. Wie deuten wir also nun dieses Geheimnis vom Kreuz? Die Botschaft vom Kreuz betrachtet durch Fernglas, Vergrößerungsglas und Brille. Eine kleine Auswahl von Sichtweisen auf das Kreuz möchte ich euch heute zeigen. Und weil ihr nicht alle eine Brille aufsetzen könnt, zeichne ich das hier vorne auf, wie man das sehen könnte. Ich beginne mit dem fröhlichen Tausch. Ihr seht es, Paulus schreibt vom fröhlichen Tausch in 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Hier wird also etwas getauscht. Sünde und Gerechtigkeit werden getauscht. Eigentlich stimmt das nicht, sondern da tauschen zwei Personen die Plätze. Der eine steht auf dem Feld Sünde und der andere steht auf dem Feld Gerechtigkeit. Ich habe ein Bild mitgebracht, das vielleicht die Sache ein bisschen besser erklärt als mit diesem Platztausch und den Feldern. Stellt euch eine Pendelbahn in der Zugspitze vor. Genau, jetzt geht es euch genauso wie mir. Ich habe auch kein Bild im Kopf gehabt von einer Pendelbahn, deshalb habe ich eins mitgebracht. Hier seht ihr eine Pendelbahn vor euch. Alles, was ich darüber weiß, weiß ich von Wikipedia. Also ihr dürft mich hinterher korrigieren, aber das, was ich weiß, hilft mir, um das zu erklären, was ich im Bild deutlich machen will. Bei der Pendelbahn gibt es eine besondere Bauart. Da verkehren zwei Fahrzeuge jeweils auf ihrer eigenen Fahrbahn. Also jedes Fahrzeug hat sein eigenes Tragseil. Da geht es nicht oben einmal rund und dann fährt das wieder runter, sondern es pendelt. Von der Talstation in die Bergstation und auf der anderen Seite genauso. Aber diese beiden Gondeln sind durch ein Zugseil miteinander verbunden. Wird also jetzt die eine Gondel nach unten ins Tal gezogen, zieht dieses Zugseil, hier rot, die andere Gondel nach oben. So können sie hin und her pendeln. Beide Fahrzeuge sind durch diese Seilscheibe miteinander verbunden. Also diese Pendelbahn hat die Aufgabe, die Menschen im Tal hinauf auf den Berg zu transportieren. Das geht aber bei der Pendelbahn nur, wenn das Schwungrad das Seil bewegt, an dem gleichzeitig die andere Gondel von der Bergstation in die Talstation fährt. Und damit kommen wir hier zu unserem Bild. Wir haben also hier den schönen Berggipfel, schneebedeckt. Und jetzt stellt ihr euch dazu noch die klassische Inversionslage im Gebirge vor. Manche Skifahrer kennen das. Das heißt also, hier oben ist der hellste Sonnenschein, klare Sicht, klare Luft. Aber unten im Tal, da ist es neblig und trüb. Und dann fährt also von der Bergstation eine Gondel ins Tal und die andere Gondel wird nach oben gezogen. Und jetzt kommt Jesus ins Bild. Ich muss das also nicht so detailgetreu nachzeichnen wie auf dem Foto. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Wir haben also hier eine Gondel, in die steigt Jesus ein. Und ihr wisst es schon, die wird am Zugseil nach unten gezogen. Und dieses Zugseil, hier kann man es nicht so richtig gut erkennen, denn die Menschen, die da im Tal sind, stecken im Nebel fest und die warten nur darauf, wann dürfen wir endlich nach oben? Wann dürfen wir in die klare Luft, die schöne Aussicht genießen. Und Paulus sagt, am Kreuz passiert dieser fröhliche Tausch. Damit wir Menschen in diesen Genuss kommen, steigt Jesus in der Bergstation in die Gondel, die ins Tal hinabfährt, damit wir mit dem gleichen Seil aus dem nebligen, trüben, tiefen, in die sonnendurchfluteten Höhen getragen werden. Ohne Bild gesprochen, wir dürfen alles hinter uns lassen, was unfertig ist, was schiefgelaufen ist, was du dir hast zu Schulden kommen lassen. Alle Missverständnisse, die Sicht ja neblig und trüb machen. Jedes Misstrauen zwischen Menschen lassen wir zurück und erreichen die klare Bergluft und die freie Sicht in der Höhe. So dürfen wir in Gottes Nähe sein, weil Jesus für uns sich in dieses neblige Tal begibt. Missverstanden, ihm wird misstraut. Da sagt man, da ist ja was schiefgelaufen, wenn Gott so einen Weg wählt. Das ist die Sichtweise auf den Kreuzestod von Jesus, die Paulus uns mit dieser Brille anbietet. Es ist eigentlich eher mit dem Fernglas betrachtet, denn wenn ihr genau hinschaut, dann stellt ihr fest, dann sind Jesus und wir ja gar nicht zusammen. Dann sind wir ziemlich weit weg voneinander. Das nimmt Jesus auf sich, dass er für uns Gottes Nähe verlässt. Und wir dürfen den Platz mit ihm tauschen, aber nicht an seiner Seite. So viel gibt Jesus für dich und mich auf. Eine ganz andere Perspektive finden wir beim gleichen Paulus, allerdings im Römerbrief. Das Besondere an der zweiten Perspektive ist, dass Paulus hier nicht mit dem Fernglas auf das Kreuz schaut, sondern die zweite Perspektive bringt uns Jesus ganz nahe. Man könnte sagen, Paulus schaut mit dem Vergrößerungsglas hin und verwebt uns sozusagen mit Jesus. Im Römer 6, ab Vers 4 heißt es, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Jesus stirbt am Kreuz, um uns das Leben zu bringen. Eine Deutung des Kreuzes. Durch seinen Tod kommt für uns das Leben. Um aber die Auferstehung zu erleben, muss er zuerst sterben und begraben werden, wie jede und jeder von uns. Das ist der Sinn, warum er sich mit uns solidarisch macht. Wenn Paulus nun die Vergrößerungslinse der Taufe auf das Kreuzesgeschehen legt, dann sieht er uns in allen drei Schritten mit Jesus fest verwoben, gekreuzigt und begraben, auferstanden. Ein Dreischritt, den ihr aus dem Glaubensbekenntnis zu Jesus kennt. Weil wir mit Jesus sterben und begraben werden, deshalb haben wir am Ende auch Anteil an seinem neuen Leben durch die Auferstehung. Ein ganz anderes Bild. Ja, fast gegensätzlich zu dem ersten, statt Tausch eine feste Verbindung. Gekreuzigt, begraben und auferstanden. Und im Glauben sind wir fest verbunden mit diesem Herrn in diesem Dreischritt. Im Tod miteinander verwoben und deshalb auch im Leben, nach dem Tod. Auch das bleibt ein Geheimnis, wie das zusammenhängt, sein Tod und unser Tod, seine Auferstehung, unsere Auferstehung. Das können wir nicht im Letzten auflösen oder erklären. Ein Geheimnis, das du nicht auflösen kannst, aber auch nicht auflösen musst. Du kannst aber davon reden, was dieses Geschehen für dich bedeutet und was du siehst, wenn du wie Paulus mit dem Vergrößerungsglas drauf schaust. Dass du darauf vertraust, dass das so ist, dass das Kreuz das bewirkt. Vielleicht schaust du aber auch mit der dritten Perspektive auf das Kreuz, meine Lieblingsperspektive, im Moment jedenfalls. Ich bin ja neuerdings auch stolzer Besitzer einer Lesebrille. Das heißt, ganz bestimmte Dinge, also zum Beispiel diesen Bibeltext hier, den kann ich nur mit der Brille lesen. Also alles, was auf einer bestimmten Entfernung ich lesen muss, dafür brauche ich diese Lesebrille. Ich setze sie jetzt auch wieder ab, weil wenn ich die auflasse, seid ihr ganz verschwommen. Wenn ich herausfinden will, was ein Text für eine Bedeutung hat, dann muss ich zwingend diese Brille aufsetzen. Und mir erschließt sich das Geheimnis vom Kreuz am allerbesten mit der Brille, die Paulus anbietet in Römer 3, Vers 24. Vielleicht ist es die klassische Lesebrille. Auch den Text seht ihr hier. Römer 3, Vers 24. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, rechtfertigt Gott aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Der Kreuzestod wird verstanden als Freispruch. Ein juristischer Fachausdruck. Paulus gebraucht einen juristischen Fachausdruck, der typisch ist im römischen Gerichtswesen. Nicht umsonst schreibt er an die römische Gemeinde. Gerechtfertigt. Luther sagte, die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden. Ein zentraler theologischer Begriff. Paulus entlehnt diesen Begriff aus der Sprache der Juristerei, des Gerichtsverfahrens. Und das bedeutet, dass ein Richter den Angeklagten im Prozess frei spricht. Die Verurteilung Jesu am Kreuz führt zu unserem Freispruch. Es ist so ein bisschen wie bei der Justitia und den Waagschalen. Jesus sorgt für einen Ausgleich. Er wird verurteilt, damit wir frei gesprochen werden. Jesus gleicht also alles aus, was dir fehlt. Was dir fehlt, um vor dem unendlichen Gott genug zu sein. Immer ist es zu wenig, was du und ich tun können. Da würde die Waage eben nicht so aussehen, sondern es würde sich immer an einer Seite heben. Es wäre zu wenig drin. Du kannst dich noch so anstrengen. Du wirst immer an irgendetwas scheitern im Leben. Du bleibst Freunden, Kollegen, Kindern, vielleicht auch dem Ehepartner immer irgendetwas schuldig. Manchmal wissentlich und ein anderes Mal, ohne es dir bewusst zu sein. Das könnte also die Botschaft deiner Überzeugung sein. Der Tod am Kreuz von Jesus ist für mich eine unheimliche Entlastung, ein Ausgleich. Anstatt dir selbst auf die Schulter zu klopfen und dich zu loben, dass du dein Leben schon gut hinkriegst, verlässt du dich auf den göttlichen Freispruch, der dich entlastet, damit du nicht immer darauf schielen musst, ob es reicht. Und stattdessen wagst du dein Leben frei davon, alles dafür tun zu müssen, um die Waagschale zu füllen oder wie du abschneidest. Und dadurch wird dein Blick frei dafür, was du tun kannst, nicht was du tun musst. Auch wenn es dir vielleicht in deinen Augen zuerst nur verschwommen und unscheinbar vorkommt, aber mit der passenden Lesebrille wird dir klar, Gott erklärt dein Leben für genug. Er spricht dich frei. Durch den Kreuzestod von Jesus spricht Gott dich von allen Anklagepunkten frei. Vielleicht vermisst der ein oder andere jetzt noch eine weitere Deutung. Es gibt noch ganz viele, dafür ist heute Morgen gar nicht die Zeit. Aber vielleicht vermisst ihr so eine auch klassische Deutung, die vierte, die Deutung, die oft erwähnt wird, aber wie ich finde, auf viel Unverständnis stößt, in unserer Zeit jedenfalls, die Deutung des Kreuzes als blutiges Opfer. Ich habe heute Morgen nicht darauf verzichtet, weil ich keine Zeit habe und mich beschränken muss, sondern weil ich überzeugt bin, dass diese Deutung, die wir nur im Johannesevangelium und im Hebräerbrief finden, biblisch gar keine Vorrangstellung in diesen Brillen hat. Zunächst einmal ist die diese Perspektive, das als Opfer zu deuten, für solche Menschen sehr gut nachvollziehbar und liefert für sie ein klares Bild, die mit Opfern und Opferriten sehr vertraut sind. Das traf natürlich auf die jüdische Gemeinschaft in Israel und besonders auf die in Jerusalem zu. Die sahen den Tempel vor sich, in dem Tiere geopfert wurden. Also für Menschen, die aus erster Anschauung die jüdische Opferpraxis kannten, die bekamen einen Zugang zum Kreuzestod von Jesus über die Deutung als Opfer. Sie konnten ihn entweder als Opferlamm sehen, wie es das Johannesevangelium tut, oder auch mit einer anderen Brille als Hohepriester, wie es der Hebräerbrief tut. Und für beide Schriften ist dieses Bild, glaube ich, deshalb so wichtig, weil es an Juden schreibt, die ihren Tempel, ihr Heiligtum verloren haben. Es öffnet ihnen den Blick dafür, dass sie längst ein viel zuverlässigeres, ein viel haltbareres Heiligtum im Himmel haben und einen zuverlässigeren Hohenpriester, ein zuverlässigeres Opfer. Ihr merkt, diese Brille ist gebunden an eine ganz bestimmte Kultur des Glaubens. Und darin ist diese Linse sehr wirksam, bestechend scharf und hilfreich. Aber außerhalb von dieser Kultur, mit dem zeitlichen und inhaltlichen Abstand, in dem wir heute leben, also bei Menschen, denen ich auf der Straße begegne, in der Schule, auf Freizeiten, in der Nachbarschaft, ist dieser Zusammenhang völlig fremd. Diese Brille macht für sie das Bild ganz verschwommen. Das ist eine Stärke, die ihnen nicht passt. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn ihr eine Brille aufgesetzt habt, deren Stärke euch nicht passt, dann kriegt man Kopfschmerzen. Diese Perspektive spielt auch für Paulus in seiner Missionspraxis im außerjüdischen Umfeld, also bei den Griechen, gar keine Rolle. Er benutzt ganz andere Bilder. Drei davon habe ich euch heute Morgen vorgestellt. Wenn du und deine Freunde in den nächsten 42 Tagen mit den anderen Brillen zurechtkommt, ja dann Halleluja. Es gibt keinen Grund, es der Botschaft vom Kreuz unnötig schwer zu machen mit einer Brille, die vielleicht heute niemand mehr versteht. Es kommt nur darauf an, dass die Brille zu deiner Sehstärke passt. Sprich, dass du von deiner Sichtweise überzeugt bist. Das hat Wirkung. Was bewirkt die Botschaft vom Kreuz? Paulus verspricht uns, dass es auch einen Glauben an die Botschaft vom Kreuz gibt, aber das ist der Verdienst des Heiligen Geistes und nicht dein und mein Erfolg. Die Bibel fordert uns ja auf, Botschafter von der Versöhnung durch Jesus Christus zu werden. So wie das die Frau Klein in dem Anspiel gemacht hat. Die hat versucht, Versöhnung zu stiften unter den Nachbarn. Paulus schreibt das ein bisschen anders. Er sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, so bitten wir nun an Christi Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Du darfst Botschafter sein für Menschen, die dir nahe sind. 42 Tage lang für deine Freunde und vielleicht noch darüber hinaus. Der Botschafter ist aber nicht verantwortlich für das, was die Regierung im Heimatland tut. Du darfst also getrost Gott überlassen. Und vielleicht bist du auch gar nicht nur Botschafter für deine Freunde, sondern auch für solche, die dir fern sind. Ganz gleich, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welcher Herkunft sie sind. Wir dürfen nicht mit einstimmen in den Chor derjenigen, die das christliche Abendland vor Fremden schützen wollen. Wer das mit Worten tut, gleitet schnell ab zu einer furchtbaren Tat, wie wir es diese Woche in Hanau erlebt haben. Im Namen des Gekreuzigten können wir nie vor Überfremdung warnen. Denn Jesus ertrug das Kreuz, um Frieden zu schaffen. Frieden zwischen Freunden. Aber auch Frieden zwischen Fremden, ja sogar zwischen Feinden. Christus schafft Frieden für alle Völker und für alle Bevölkerungsgruppen. Und warum noch nicht alle dazu Ja gesagt haben, das bleibt auch ein Geheimnis. Das gilt es aber auch vor allem erst einmal selbst zu glauben. dass Gott Frieden schafft mit allen Völkern, mit allen Bevölkerungsgruppen, die zu unserem Land in Deutschland dazugehören. Erst einmal selbst davon überzeugt zu sein und dann diese Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. Alle Menschen sollen das Geheimnis des Kreuzes erfahren. Ob sie sich versöhnen lassen, liegt nicht in deiner Hand. Vielleicht bekommst du, wie Paulus, jedes Mal weiche Knie, wenn du versuchst, über deinen Glauben zu sprechen. Er bringt das ja in folgende Worte. Und damit möchte ich schließen. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Das klingt gar nicht so überzeugt. Mein Wort und meine Botschaft wirken nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Rede aus Überzeugung, aber setz nicht auf deine Überzeugungskraft. Du darfst innerlich zittern und dich schwach fühlen. Du bist in bester Gesellschaft. Und dann ist es umso deutlicher, dass Gott wirkt und nicht, dass du jemanden überzeugst. Sei also ganz beruhigt und vertraue auf die Kraft Gottes. Amen.